Vater, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, wie du es in deinem Wort versprochen hast. Wo zwei oder drei zusammen sind, bist du mitten unter uns. Und du bist auch bei jedem, der ja, von zu Hause aus zuhört. Ja, die Situation ist für uns alle neu und unbekannt. Aber ja, du bist unser Fels und du bist unser Halt und du bist unsere Zuversicht. Und wir vertrauen auf dich und ja, bitten dich einfach, dass du heute Morgen jetzt unter uns wirkst und ja, uns weiterführst. In deinem Wort und im Korintherbrief. Amen. Wir sind im ersten Korintherbrief. Wer möchte, kann sich eine Bibel holen zum Mitlesen. Im ersten Korinther Kapitel 2. Martin hat letztes Mal die ersten 10 Verse behandelt, aber ich möchte heute nochmal das komplette Kapitel lesen und auch noch ein paar Verse eingehen. Für mich irgendwie gehört es zusammen und es wäre mir schwer gefallen, nur über den hinteren Teil zu sprechen. Also ich lese nochmal das komplette zweite Kapitel. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Sehr interessanter Text und es geht im Kern wieder mal um das Thema Weisheit. Und beim Thema Weisheit hatten wir in den vergangenen Predigtreihen zum Beispiel die Geschichte von Esther und Haman. Esther hat weise gehandelt, Haman war ein Tor. Und das Thema Weisheit ist hier in diesem zweiten Kapitel sehr präsent und es wird strikt getrennt zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit in der Welt. Das kommt schon aus dem ersten Kapitel vom Korinther. Im Vers 25 steht zum Beispiel, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also auf der einen Seite Gottes Weisheit und auf der anderen Seite die menschliche Weisheit. Oder im Kapitel 3, Vers 19, da steht, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Also eine klare Trennung zwischen Weisheit Gottes und Weisheit in der Welt. Die Weisheit Gottes ist was ganz anderes wie die Weisheit in der Welt. Es ist sogar so, dass die Weisheit Gottes in der Welt wie Torheit wahrgenommen wird und die Weisheit in der Welt ist bei Gott eine Torheit. Und Paulus macht diese Weisheit Gottes an ein paar ganz konkreten Punkten fest. Die haben wir uns in den letzten Predigten schon angeschaut, diese Punkte. Dazu müssen wir auch nochmal zurück ins erste Kapitel schauen. Was sind diese Punkte, die auf der einen Seite Weisheit sind und als Torheit wahrgenommen werden. Was sind das ganz konkret, diese Punkte? Es ist das Wort vom Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist eins von diesen Dingen, die da Weisheit sind und als Torheit wahrgenommen werden. Und das Zweite steht in Vers 21. Es ist die Torheit der Verkündigung. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Durch die Torheit der Verkündigung. Und das Dritte ist oder sind die unedlen und schwachen Auserwählten. Das steht im 27. Vers vom 1. Kapitel. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Also die drei Punkte, die auf der Seite Weisheit sind und von der Welt als Torheit wahrgenommen werden, ist das Wort vom Kreuz, die Torheit der Verkündigung und die unedlen und schwachen Auserwählten. Und das ist so die Vorgeschichte, mit der wir ins zweite Kapitel starten vom Korintherbrief. Und da geht es gleich los. Im ersten Vers sagt Paulus, dass er selbst nicht in weltlicher Weisheit und Redegewandtheit aufgetreten ist bei den Korinthern. Also mit anderen Worten, er ist aufgetreten mit der Torheit der Verkündigung. Und was hat er verkündigt? Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Er hat das Wort vom Kreuz verkündigt. Und im Vers 3 beschreibt er sich selber. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich war ein schwacher und unedler Auserwählter. Also genau die drei Punkte, die er vorher im Kapitel 1 beschreibt, die diesen Unterschied machen zwischen göttlicher Weisheit und weltlicher Weisheit. Für den jeweils anderen wird die Weisheit als Torheit wahrgenommen. Wenn wir dieser Weisheit ein bisschen auf den Grund gehen wollen, beschreibt Paulus ab dem 6. Vers die Weisheit Gottes ein bisschen näher. Ab Vers 6: Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereit hat, die ihn lieben. Also Paulus sagt, er ist zwar ein schwacher und unedler Auserwählter in der Welt, scheint er nicht weise, aber er redet sehr wohl von Weisheit, aber eben von göttlicher Weisheit. Und da redet er keine Kindergartenweisheit, sondern er redet Weisheit für die Gereiften. Im Vers 7 sagt er, dass diese Weisheit ein Geheimnis war und auch noch ist und dass Gott diese Weisheit vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Und Vers 8 ist, denke ich, ein ganz wichtiger Vers. Da sagt er, also eine Weisheit, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das muss man ein bisschen auseinandernehmen, diesen Vers, glaube ich. Wer sind die Herrscher dieser Weltzeit? Ich denke, da geht es zum einen natürlich sicher um die Menschen, die damals und heute geherrscht haben, aber es geht sicher auch um die Mächte, die dahinter stehen. Also jedes Reich hat ja auch Fürsten, Engelfürsten, die dahinter stehen. Und Satan wird zum Beispiel im 2. Korinther 4, Vers 4 als der Gott dieser Weltzeit bezeichnet. Und damit sind auch die Herrscher dieser Weltzeit sicher auch gemeint, die Mächte, die eben von der Seite kommen. Es gibt diese satanischen Engelfürsten und die herrschen über die momentane Weltzeit. Und über die heißt es, hätten die dieses Geheimnis durchschaut, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Was ist also das Geheimnis, um das es hier geht? Was ist diese Weisheit, die Paulus hier beschreibt? Ich nenne es mal ein paar Schlagworten. Das Geheimnis ist, durch Schwachheit zur Stärke, durch Armut zum Reichtum, durch Niederlage zum Sieg, durch Erniedrigung zur Erhöhung, durch das Kreuz auf den Thron. Das ist das Geheimnis. Hätten die Mächtigen erkannt, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Sieg erringt, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Sie hätten ihn ewig auf der Erde leben lassen. Aber sie haben das Geheimnis nicht geknackt. Sie haben es nicht durchschaut. Eine Weisheit, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. An der Stelle möchte ich euch mitnehmen ins Alte Testament, in eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Es ist in Richter 14, das ist die Geschichte von Simson. Und Simson bändelt ja mit einer Tochter der Philister an. Sein Grund ist, er will mit den Philistern Streit suchen. Die Philister sind ja die Feinde von Israel. Und auf dem Weg nach Timnat zu seiner Frau seines Herzens, da fällt ihn ein junger, brüllender Löwe an. Wenn man so will, fällt ihn der Löwe von Juda an. Und Simson ist nicht bewaffnet und er zerreißt den Löwen mit bloßen Händen. Also so ein Typ war der Simson, ein Löwe zerrissen. Und ein paar Tage später ist er wieder auf dem Weg nach Timnat. Er will seine Angebetete heiraten. Und er schaut nach dem Aas und sieht, dass ein Bienenschwarm Honig in dem Aas gesammelt hat. Und Simson nimmt, er ist ja ein Naturbursche, nimmt von dem Honig, isst davon und gibt seinen Eltern auch noch davon. Und bei der Hochzeit werden ihm dann 30 Gefährten an die Seite gestellt. Und die Hochzeit dauert 7 Tage. Und er gibt diesen Gefährten ein Rätsel auf. Wenn sie in diesen 7 Tagen, in der die Feier geht, das Rätsel knacken, dann kriegen sie 30 Hemden und 30 Festgewänder von ihm. Wenn sie das Rätsel nicht knacken, kriegt er 30 Hemden und 30 Festgewänder. Und das Rätsel lautet, steht in Richter 14, Vers 14, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Merkt ihr was? Das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet hätte. Also der, der eigentlich frisst, gibt Speise. Und der, der eigentlich Saures geben sollte, gibt Süßes. Gestern war ja Halloween, Süßes, sonst gibt es Saures. Der eigentlich Saures geben sollte, gibt Süßes. Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit ging aus vom Starken. Das war das Rätsel. Und Simson wird dann zum Fallstrick, dass er seiner Braut das Geheimnis verrät. Die erzählt es natürlich weiter und damit verliert er die Wette. Aber interessant sind die Parallelen zu Jesus in der Geschichte. Bei der Zahl 30 können schon mal die Glocken angehen. 30 Gefährten, 30 Silberlinge. Und es geht um Kleidung. Der Wetteinsatz ist die Kleidung. Bei Jesus wird um die Kleidung gewürfelt. Der Löwe, der zerrissen wurde, das Rätsel, das Geheimnis. Und dann die Lösung, dass das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte, passiert ist. Aber Jesus hat das Geheimnis bewahrt. Durch Schwachheit zur Stärke, durch Armut zum Reichtum, durch Erniedrigung zur Erhöhung. Hätten die Mächtigen der Welt, dieser Weltzeit, dieses Geheimnis durchschaut, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Und deshalb sagt Jesus am Kreuz auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten es wirklich nicht. Hätten sie es gewusst, sie hätten es nicht gemacht. Aber auf die Lösung von diesem Rätsel kann man nicht von selbst kommen. Dieses Rätsel kann man nicht alleine lösen. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen in unser 1. Korinther, dann merken wir, dass wir auch nicht klüger sind wie die 30 Philister. Uns hat es auch jemand verraten, die Lösung vom Rätsel, die Lösung von diesem Geheimnis. Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Nur der Geist Gottes kann die Gedanken und Geheimnisse Gottes offenbaren. Es gibt diese bekannte Passage zwischen Jesus und Petrus, als sich viele von Jesus abwenden und ihn als nicht wissen, wer er ist. Das spielt in Matthäus 16, ab Vers 15. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was sagt Jesus darauf? Super, Petrus, endlich mal jemand, der zugehört hat, endlich mal jemand, der es verstanden hat. Nein, Jesus sagt: Glückselig bist du, Simon Petrus, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da bist du nicht selber drauf gekommen. Da kann man nicht von selber drauf kommen. Das muss einem geoffenbart werden. Vers 12 im Korinther 2. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir können es wissen. Der Geist hat es uns verraten. Der Geist hat uns das Geheimnis verraten. Vers 13. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Geistliches geistlich erklären. Deshalb ist eigentlich jede menschliche Methode niemals zielführend. Man kann nicht sagen, ich erkläre das und das und das, diese Schritte, und dann lebe ich das noch so und so vor, und dann durchläuft mein Gegenüber noch das und das Programm, und dann wird er ein Christ, oder und dann wächst er im Glauben. Das geht nicht so. Es muss unser Gebet sein, und es ist auch unsere einzige Hoffnung eigentlich, dass der Heilige Geist durch uns Schwache und unedle Auserwählten mit der Torheit der Verkündigung, die wir über die Botschaft vom Kreuz reden, dass Gott dieses Set nimmt und damit die Welt auf den Kopf stellt, damit Glauben in dieser Welt schafft, die das eigentlich als Torheit wahrnimmt. Der natürliche Mensch, also Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Das ist wieder eine Stelle, in die man viel reinlegen kann. Ich würde es so ein bisschen als rhetorisches Mittel sehen, was Paulus hier verwendet, so These gegen These. Vers 14 versteht man noch gut. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Versteht man noch im Kontext sehr gut. Vers 15 zeigt Paulus dann die Gegenthese, dass bei einem geistlichen Menschen es genau andersherum ist wie bei einem natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch kann nicht erkennen und geistlich beurteilen und der geistliche Mensch kann alles erkennen und beurteilen. Problematisch dann so ein bisschen der letzte Teil von diesem Vers 15. Er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Ich würde es so verstehen, dass der geistliche Mensch, dass für den geistlichen Mensch dasselbe gilt wie für Gott. Für Gott heißt es in Vers 11, so kennt niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Also der Geist Gottes durchdringt und erkennt Gott. Und so ist auch für den geistlichen Menschen. Also der wird von niemand beurteilt und ich würde sagen von niemand, außer von dem, der auch den geistlichen Menschen durchdringt, vom Heiligen Geist. Und dann kommt der letzte Vers, der Vers 16. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Der erste Teil ist wieder ein Zitat aus Jesaja 40, Vers 12. Das Zitat stellt nochmal klar, dass der natürliche Mensch niemals die Gedanken Gottes verstehen kann. Wer hat die Gedanken Gottes erkannt, dass er ihn belehren könnte? Niemand. Das ist über die menschliche Weisheit. Wir aber haben den Geist, durch den Geist haben wir den Sinn des Christus. Also durch den Geist haben wir die Denkweise von Jesus Christus. Durch den Geist haben wir diese geheime Weisheit. Und was bedeutet das? Das heißt, dass dasselbe Geheimnis, das Jesus umgeben hat, auch uns umgibt. In Philipper 2, ab Vers 5, heißt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und Achtung, jetzt kommt, diese Gesinnung wird jetzt beschrieben. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Jetzt kommt diese Gesinnung, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Und hier wird die Gesinnung von Jesus beschrieben. Das war die Gesinnung von Jesus. Sich selbst erniedrigen, um dann erhöht zu werden. Das soll auch unsere Gesinnung sein. Und wenn wir in unser Leben, in das geistliche Leben vor allem reinschauen, dann finden wir ganz viele Parallelen. Das ist bei uns auch so. In der Taufe zeigen wir, dass wir durch den Tod zum Leben kommen. Also vom Gegenteil zum Eigentlichen, durch den Tod zum Leben. Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn. Durch Sterben zum Gewinn. Dieser Vers 9 in unserem Text ist auch ein Zitat aus Jesaja 64. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereit hat, die ihn lieben. Also wir werden mal Augen und Ohren machen, wenn wir das sehen. Aber momentan sehen wir es noch nicht. Momentan gilt, durch Glauben zum Schauen. Und der letzte Parallel, die ich nennen möchte, steht in Römer 8, Vers 18. Da steht, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Also durch Leiden zur Herrlichkeit. Wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Durch das Gegenteil zum Eigentlichen. So zu leben ist absolut töricht. Wie kann man so leben? Wie kann man so dumm sein? Wie kann man sich selbst erniedrigen, den niederen Weg gehen? Wie kann man sein Leben wegwerfen? Durch Selbsterniedrigung zur Erhöhung, das ist die Botschaft vom Kreuz. Und das ist das Geheimnis der Weisheit Gottes. Und dieses Denken, dieses Geheimnis, diese Weisheit soll auch in uns sein, in unserem Leben. Wie sieht es konkret aus in unserem Leben? Da werden wir im Korintherbrief noch an die eine oder andere Stelle kommen, wo das ganz konkret an Alltagssituationen festgemacht wird, wie das aussieht, diese Weisheit Gottes zu leben. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen, da kommen wir dann nach und nach dazu im Korinther. Ich lese ein kurzes Beispiel aus 1. Korinther 6, Vers 7 und 8. Da geht es um Streitereien unter Geschwistern, unter Gläubigen. Sagt Paulus, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Mit anderen Worten, warum seid ihr nicht so gesinnt, wie Jesus Christus es war? Da zeigt sich diese verborgene Weisheit ganz konkret. Und da gibt es noch viele andere Beispiele im Korinther. Ich möchte noch mit uns beten zum Schluss und vielleicht können wir einfach ein paar Minuten ruhig sein und über das nachdenken. Vater, ich bitte dich, dass dein Geist, wie wir es jetzt heute gehört haben, die Worte lebendig macht, die schwachen Worte von mir und das einfach zu einem powervollen Werkzeug macht und Herzen verändert und Glauben schafft. Das kannst nur du, das haben wir jetzt gehört und deshalb bitte ich dich, dass dein Wort, dein Geist in uns wirkt. Amen. Also machen wir eine Zeit der Stille und wer möchte, kann auch gerne noch was dazu sagen. Wir sind ja in kleiner Runde.